Wenn ich wieder mein Actimel über meinen Laptop kippe und mir die Haare vom Kopf reiße, dann ist wieder Emmy-Nominierungstime. Wir wollen uns aber nicht zu lange mit meinem Ärger aufhalten, aber ein bisschen was muss halt einfach raus. Wir sprechen aber auch über eine Serie, die jetzt zwar nicht bei den Emmys nominiert war, uns aber dann doch trotzdem positiv überrascht hat.
Genau, wir sprechen nämlich über How to Sell Drugs Online Fast, wo ja letzte Woche die zweite Staffel erschienen ist. Und eine weitere positive Überraschung war tatsächlich Kampf der Reality Stars auf RTL 2.
Außerdem gibt's News zur Besetzung der neuen Power-Musikshow I Can See Your Voice bei RTL. Dann gibt's mal wieder ganz viele neue TV-Now-Shows, wovon eine die Sexklinik heißt, also ganz spannend. Und Lea muss in ihrem ersten Auftritt natürlich auch antreten beim wilden Ratespaß What's Wrong. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone. Wir sind gerade erst mit dem Spülen fertig geworden, nach dem großen Sommerfest in der letzten Woche. Willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Dieser Freitag ist sogar noch wunderschöner, seitdem klar war, dass sie Zeit findet, zum ersten Mal in diesen Podcast zu kommen. Sie ist der Sonnenschein vom Weinen-Podcast. Sie ist Schwiegertochter gesucht Ultra und findet Take That auch ganz gut. Hier ist Lea.
Hallo.
Habe ich gut beschrieben, oder? War eine gute Kurzbiografie von dir.
Genau so bin ich natürlich. Der Sonnenschein, wie man ihn kennt.
Okay, also die Begrüßung fandest du schon mal sehr gut, habe ich jetzt so rausgelesen. So würdest du dich auch wahrscheinlich in einem neuen Seminar an der Uni so vorstellen, mit diesen drei Attributen.
Genau so. Ich glaube, das würde ich sogar in ein Bewerbungsschreiben einschreiben.
Okay, aber gleich mal die Schwiegertochter gesucht. Das ist ja eigentlich eure Spezialität beim Weinen-Podcast. Also deswegen will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Hört euch auf jeden Fall den Weinen-Podcast an, wo dann immer nochmal die aktuelle Folge vom Schwiegertochter gesucht nochmal Revue passiert gelassen wird, wenn man das so sagen kann. Aber eine Frage, weil vorher habe ich bei Promiflash eine Überschrift gelesen, die mich ein bisschen fragend zurückgelassen hat. Und zwar, Schwiegertochter gesucht, Dennis bricht Bewerberin Finger, hieß es da.
Oh ja.
Also nur ganz kurz, was war da los? Warum hat er ihren Finger gebrochen?
Der Dennis spielt gerne Fußball und er fand das eine gute Idee, mit den drei Mädels mal auf eine Wiese zu gehen und Fußball zu spielen. Und eine Bewerberin sollte den Ball fangen und das hat nicht funktioniert mit dem Fangen und dadurch hat sie sich dann den Finger gebrochen.
Okay, also ein Arbeitsunfall kann man sagen bei Schwiegertochter.
In der Art, ja.
Okay, das wollte ich nur kurz aus dem Weg geschafft haben, weil mich das schon ein bisschen beschäftigt hat jetzt gerade vormittags. Na gut, aber dann lassen wir Schwiegertochter gesucht hinter uns und wollen dich aber trotzdem so ein bisschen einschätzen noch. Also bevor wir dann gleich zu den ganzen anderen tollen Themen kommen, Kampf der Reality Stars, hast du dir extra nochmal reingezogen, die erste Folge. Bevor wir das aber machen, wollte ich dich nochmal ganz kurz fragen, was du denn so als letztes außerhalb von den Sachen, die wir heute so besprechen, geschaut hast. Also was war da so eine Sache, damit wir dich kurz so ein bisschen einordnen können, so als Fernsehtyp.
Also jetzt wirklich im linearen Fernsehen oder auf Netflix?
Ja, alles Mögliche, sag alles Mögliche, ganz egal.
Das ist eine gute Frage. Was habe ich denn als letztes geschaut? Also momentan schaue ich tatsächlich wieder Grey's Anatomy. Das vierte Mal, okay. Glaube ich, jetzt schon durch. Ich gucke gerade leider sehr wenig Fernsehen, weil ich sehr viel zu tun habe. Aber ich glaube, das letzte war fast Promis unter Palmen.
Promis unter Palmen nochmal?
Ja, nee, nicht nochmal, aber als es kam. Das ist jetzt auch schon eine Weile her.
Ach so, das letzte, das ist ja schon, das war ja schon Februar oder was war das? März oder sowas
ja,
in der Art?
Ja, ich weiß. Ich habe nämlich gerade sehr wenig Zeit.
Ach so, okay, Ja, dann ist gut, dass du hier bist, denn hier wirst du aufgeklärt über die neuesten Entwicklungen im Fernsehgeschäft. Und natürlich, willkommen dann zu den News gleich. Da sind auch ein paar spannende Sachen dabei und vielleicht ein paar neue Shows. Also da ist was dabei, glaube ich, auch für dich. Wir werden dich auf jeden Fall an den Mann bringen, an die Sendung bringen, glaube ich. Wir werden was für dich heute rausfinden.
Okay, da bin ich gespannt.
Promis unter Palmen ist ja schon ein sehr gutes Stichwort, denn der Kampf der Reality Stars ist ja schon sehr, sehr ähnlich eigentlich auf eine Art. Wie viel wusstest du denn davor von dem Format, beziehungsweise von der Besetzung auch? Oder hat es dich dann überrascht, als du dann die Gesichter da gesehen hast? Oder wie geschockt warst du von der Star Power bei dem Kampf der Reality Stars?
Ich habe mir das tatsächlich vorher kurz durchgelesen, wer da alles kommt, aber ich konnte mir unter den meisten Namen gar nichts vorstellen, so wer das ist.
Okay.
Und es war dann schon eine ziemliche Überraschung teilweise, als ich dann gesehen habe, wer immer auf den Booten ankommt.
So ein Momo Shahine, der hat dir nichts gesagt.
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, kann ich mir gar nicht erklären, warum nicht. Nee, also da sind schon teilweise Leute dabei, wo ich mich auch frage, Also erstens, wer ist das? Und zweitens, wie kommt man darauf, die zu fragen? Also gerade die Tennis-Zwillinge, das ist für mich so ein bisschen die Geschichte der ersten Folge. Jana und Taisia,
genau.
Morderger, wie hast du die wahrgenommen? Weil ich fand, das war so eine positive Überraschung, finde ich, der ersten Folge. Wie ging es dir da?
Also ich kannte diese Taisia ja noch von Bauer sucht Frau und ich fand die damals tatsächlich lustig, so auf eine Art. Und als ich die jetzt dann gesehen habe auf diesem Boot, da ist, ich wusste die gar nicht erst zuzuordnen. Ich kannte das Gesicht und ich wusste auch nicht, dass es Zwillinge sind, weil ich nur den Anfang geschaut hatte damals bei Bauer sucht Frau. Als ich dann realisiert habe, dass es die sind, war ich erstmal ein bisschen verwundert, warum die jetzt auf diese Insel kommen oder auf dieses, in dieses Haus. Fand es tatsächlich aber ganz amüsant mit den beiden jetzt.
Ich habe es auch so gelesen, die sind langweilig irgendwie, aber fand ich überhaupt nicht. Also die sind da total kurios, finde ich eigentlich. Ich glaube, Jürgen Milski hat gesagt Hani und Nani und das passt da schon ganz gut. Also irgendwie kommen die vor wie irgendwie elf beide. Die sprechen auch so und schlafen auch so zusammen und sind irgendwie eine sehr kuriose Erscheinung da, finde ich. Wir müssen auch sagen, wir nehmen am Mittwoch auf. Das heißt, wir wissen nichts über die zweite Folge. Wir haben jetzt nur einen kurzen ersten Eindruck euch geben wollen von der ersten Folge. Aber ansonsten so, die Promis, Jürgen Milski ist ja, dürfte auch bekannt sein. Oliver Sahne, den Bachelor, müsstest du auch mal irgendwo gehört haben wahrscheinlich, dass der mal Bachelor war zumindest. Ist er auch schon wieder raus. Also Oliver Sahne und Hubert, wo ich sehr traurig bin darüber, dass Hubert schon wieder rausgefallen ist, sind schon raus. Ansonsten, ich glaube, so am auffälligsten fast in der ersten Folge war auch Sandy Fäse, oder? Von Berlin Tag und Nacht.
Genau, der hat sich ja direkt bei mir beliebt gemacht am Anfang. als zweite kam ja dann Annemarie Eilfeld und sein erster Kommentar war ja dann sowas in der Richtung, ja, hier ist der Putzschrank, das ist ja dein Bereich. da war er bei mir schon raus, das hat mir schon gereicht bei ihm.
Jürgen Milski, das war auch ganz interessant, dass er so ein bisschen natürlich sich so aufspielt als derjenige, der jetzt zu RTL 2 zurückkehrt, als Big Brother Gesicht, der da vor 20 Jahren bekannt geworden ist und jetzt kehrt er da zurück und ist der große Macker. Aber letztendlich in diesem Spiel, wo die sich so einsortieren mussten, war er dann eben nicht der Bekannteste, glaube ich, darum ging es, oder?
Um Sympathie ging es, glaube ich.
Sympathie, oder? Okay. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat es ihn schon ein bisschen mehr getroffen, als er dann, glaube ich, zugeben wollte.
Oh, ich glaube, das hat er schon offensichtlich gezeigt, dass es ihm nicht so gepasst hat. Er ist ja nur Vierter gewählt worden von den Zuschauern. Ja. Und das hat man schon sehr gesehen, dass ihm das nicht so gefallen hat.
Wem wünschst du denn jetzt den Sieg von denen, die wir jetzt schon kennen? Also nur von denen jetzt erstmal, die da bisher eingezogen sind. Gibt es da jemanden, wo du sagst, okay, mit dem kann ich mich noch am ehesten anfreunden?
Also am sympathischsten fand ich bis jetzt tatsächlich diesen Momo. Ich weiß nicht, ob er irgendeine Hintergrundgeschichte hat, aber so, ich kenne ihn ja nicht, aber so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe oder gesehen habe, fand ich ihn sehr sympathisch.
Ja, würde ich auch sagen, dass der bisher ganz unterwürfig auch irgendwie rüberkommt, vor allem gegenüber Jürgen. Also da hat er ja gesagt, ja, das ist der große Reality-Star und ja, das ist wie ein Vater irgendwie so, den darf ich eigentlich gar nicht schlagen in einem Spiel und so. Das war ja ein bisschen komisch, fand ich auch. Aber naja, ich finde auch, dass der ganz gut ist, aber ich glaube, das ist jemand, der schon auch noch ein bisschen da bleiben könnte, weil der halt nicht so aneckt. Also ich glaube, der ist bei allen so eigentlich ganz, ganz beliebt, glaube ich.
Ja, ich glaube nämlich auch, dass der da so ein gutes Bindeglied zwischen den Leuten ist, dass es nicht nur Stress gibt.
Aber trotzdem hoffen wir auf Stress natürlich.
Natürlich.
Kann sein, dass der jetzt auch schon losgegangen ist in der zweiten Folge. Wie gesagt, nur kurz ein erster Eindruck von der ersten Folge. Und wir werden da auch also nächste Woche bestimmt auch nochmal kurz, aber in 2 Wochen dann werden wir richtig detailliert auf den Kampf der Reality Stars eingehen und dann so ein kleines Halbzeitfazit machen. Das dauert ja 8 Wochen lang. Also dann werden wir vielleicht hoffentlich ein bisschen ein besseres Bild haben, wer da vielleicht Siegeschancen hat und wer da ja sich als doch unsympathischer herausstellt, als dann jetzt das bisher so war. Aber wir kommen zu den News. Wir sprechen dann gleich über How to Sell Drugs Online Fast. Wir kommen aber erst noch zu den Reality News. Und ich weiß nicht, ob du davon schon was mitbekommen hast. I Can See Your Voice, die neue Musikshow bei RTL, haben sie aus Südkorea jetzt geholt. Haben wir auch schon mal hier gehabt. Hast du schon mal gehört?
Nee, tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht. Okay, dann weiche ich dich nochmal ganz kurz ein in das Konzept. Es gibt pro Folge einen Musikstar und seinen Superfan und die müssen in mehreren Spielrunden herausfinden, welcher Kandidat ein guter Sänger ist. Und jede Runde fliegt dann einer raus und der muss auf die Stage of Truth und muss da performen und da stellt sich dann heraus, kann der singen oder nicht. So, und der übrig gebliebene Kandidat am Ende der Folge kommt ins Finale und der muss dann ein Duett singen mit dem Sänger. So, und wenn der jetzt ein Top-Sänger ist, der übrig bleibt am Ende, dann gewinnt der Star für seinen Fan, weil dann haben sie sozusagen den Top-Sänger aus diesen Kandidaten heraus ermittelt. Und wenn er nicht singen kann, dann gewinnt der Sänger selbst, also der schlechte Sänger dann, weil er sozusagen die Tarnung aufrechterhalten hat. Der gewinnt dann die 10.000 Euro. Jetzt ist klar, das kommt am 18. und am 19. August, das heißt zwei Abende hintereinander um 20.15 Uhr bei RTL. Und der Moderator ist bekannt, nämlich Daniel Hartwig, mal wieder. Also, wir hatten letzte Woche schon berichtet, dass ja es auch jetzt diesen Masked Singer-Klon bei RTL gibt. Das wird auch moderiert von Daniel Hartwig, also der macht zwei Musikshows auf einmal. Und welcher Star-Musiker würde dir da jetzt einfallen, der in der ersten Folge da irgendwie dabei ist? Und ich sage mal, ich habe den erraten, als wir damals schon darüber gesprochen haben, über das Konzept. Ich wusste, dass es der sein wird und der ist es. Also ein Mann, ein Musiker, der viel im Fernsehen auch stattfindet. Wer fällt dir da ein?
Ich würde jetzt irgendwie auf Ray Garvey tippen.
Ja, der ist ja eher ProSiebenSat.1 so ein bisschen, aber... Eben,
deswegen, aber mir fällt gerade... Also er ist ja sehr oft im Fernsehen momentan, aber auf RTL... Das stimmt.
Ich sag mal, es ist der beste Freund von Ray Garvey. Du warst schon sehr nah dran.
Es ist, oh, wie heißt der denn von, na, der große Samu Haber?
Ich meine den anderen besten Freund von ihm. Also das sagt er auch immer bei The Masked Singer, nämlich Sascha.
Sascha, okay.
Ja, Sascha wird der Starmusiker sein, der dann mit seinem Fan zusammen da antritt und dann versucht herauszufinden, wer denn da singen kann von diesen Kandidatinnen und Kandidaten. Aber es gibt auch noch neben dem Moderator und den zwei Menschen, die da das herausfinden sollen und die Kandidaten, gibt es noch ein fünfköpfiges Promi-Panel.
Oh Gott, okay.
Also mir kommt das alles zu viel vor. Also das habe ich damals schon gesagt. Und jetzt weiß man eben auch, wer da drin sitzt in diesem Promi-Panel. Und zwar wird es sein oder werden das sein Evelyn Bordecki, oh Gott, Jorge González, Thomas Hermanns, Tim Melzer und Judith Rakers. Also was für eine Mischung.
Aber warum nehmen die nicht Sänger irgendwie oder wenigstens Leute, die was mit Musik zu tun haben?
Ja, ich weiß es auch nicht, ich kann es dir nicht genau sagen, aber die wollen halt irgendwie unterschwellig dann auch so anhand des Charakters herausfinden, weil da gibt es ja auch so Spiele. Also ich habe mir damals ja sogar so ein bisschen in Ausschnitten das südkoreanische Original angeschaut und da geht es zum Beispiel darum, ja, halt mal ein Mikrofon, damit man halt so sehen kann, okay, kann der das verhalten oder wie hält er das? Also kann man daran erkennen, ob der ein guter Sänger ist oder nicht. Also solche kleinen Spiele sind es. Mhm. Und da muss man ja nicht unbedingt Musiker sein, um das dann herauszufinden, glaube ich. Aber so die Mischung an Promis ist schon
interessant.
Sportlich. Ja, also ich stelle mir das super nervig vor jetzt. Also mich hat jetzt irgendwie alles so ein bisschen abgeschreckt von diesem Format. Erst Daniel Hartwig und dann auch dieses Ratepanel.
Ja.
In solchen großen Runden finde ich auch immer Tim Melzer sehr unangenehm. Also ich mag den ja alleine bei Kitchen Impossible, aber jetzt so in diesem Panel, da stelle ich mir ihn sehr unangenehm vor. Evelyn wird halt die üblichen Sachen machen, wie sie immer macht. Und ja, Jorge und Thomas Hermanns und Judith Rakers sind halt auch da und schreien da so ein bisschen rum. Also ich stelle es mir sehr laut vor.
Oh ja,
wenn ich
das
ein Adjektiv haben müsste, dann wäre es laut für diese Sendung bisher.
Aber jetzt, wo du mir das Konzept erklärt hast, genau dasselbe lief doch schon mal bei der besten Show der Welt, oder nicht? The Noise of Germany. Das war genau dasselbe Konzept.
Ja, ich glaube auch, dass es ähnlich war. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, wie es denn so war.
Also da waren drei Leute in der Jury und die haben nichts gehört und mussten raten, ob die Person, die gerade singt, singen kann oder nicht.
Ja.
Und am Ende haben die dann zusammen gesungen und dann wurde halt erst aufgelöst, ob die Person singen kann oder nicht.
Ja, dann ist es tatsächlich sehr ähnlich. Also das ist ja so, dass jetzt dann auch bei ProSieben ja diese Raab-Show kommen wird, Famemaker, was ja fast das gleiche Konzept ist. Also die singen unter einer schalldichten Kuppel und dann müssen Teddy Teclebran, Luke Mockridge und Caroline Kebekus entscheiden, ob die singen können oder nicht, wo die nur sehen. Also das ist ja auch super ähnlich. Mhm. Und bei der Pierre im Krause-Show gibt es anscheinend auch ein super ähnliches Spiel. Also das ist wohl alles so ein Brei. Aber ich glaube schon, dass die bei dieser Show jetzt dann irgendwie nochmal was anderes gefunden haben. Ein neues Ding mit diesen ganzen Promis, die dann da rumbrüllen werden und Sachen reinschreien werden. Das wirkt dann bestimmt ein bisschen anders als diese ganzen anderen Konzepte. Hoffentlich.
Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
Also diese Show wird dann am 18. August laufen und am 18. August direkt danach läuft Please Like Me oder Like, nee, ich sage immer den falschen Titel, Like Me, I'm Famous. Diese Show bei TV Now, die wird dann auch bei RTL da zum ersten Mal laufen und das wird eingebettet sein in der großen, wie nennt es RTL hier, die große Powerwoche, glaube ich. Oder irgendwie Woche der Power oder irgendwie sowas. Los Wochos bei McDonald's.
Die Los Wochos von RTL.
Genau. Vom 17. bis zum 23. August, denn da wird die neue Staffel von Alarm für Gruppe 11 losgehen. Also das wird auch für uns interessant natürlich. Gruppe 11 geht weiter. Das Finale der Europa League wird da auch laufen. Und denn sie wissen nicht, was passiert, die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show wird da auch wieder weitergehen. Also das wird die große Powerwoche bei RTL sein mit diesem Neustart von I Can See Your Voice auch in dieser Woche. Jawohl. Also interessant, oder? Aber ist jetzt nichts, was mich jetzt so total verzückt jetzt aufgrund der Ankündigung. Aber interessant. Interessant, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Apropos The Masked Singer. Bei TV Now gibt es ein Format, was nichts mit dem Format gemeinsam hat, außer den Titel. Nämlich heißt es The Masked Singles. Und das kam in der vergangenen Woche online. So ein bisschen überraschend. Also man hat nichts davor gewusst. Also man wusste nicht, dass diese Show irgendwie produziert wird. Es war gar keine Ankündigung da. Und auf einmal war eine Folge da.
Okay.
Das Konzept ist relativ einfach. Also es gibt eine Frau. Das ist Denise in dieser ersten Folge. Die kennt man aus, oder könnte man kennen aus Love Island. Und die steht im Zentrum dieses Formats und hat jetzt die Aufgabe, 5 Männer zu daten, die alle nebeneinander stehen und alle haben, ja, Kostüme an.
Aha.
Ja. Das ist das neue Dating-Format.
Das findet gleichzeitig statt, die Dates?
Der Witz ist, dass es keine wirklichen Dates gibt. Also es gibt so komische Spielrunden. Also die erste Spielrunde, ich habe es mir tatsächlich angeschaut. Weiß auch nicht, wie das zustande kam, aber ich habe es mir angeschaut, die erste Folge. Und da ging es darum, im ersten Spiel, tanz mal. Also da haben die getanzt, alle Kostüme. Und dann musste sie aufgrund des Tanzstils schon bei einem rausschmeißen. Mhm. Und so geht es auch weiter. Also mit diesem Hang zur Intimität.
Okay.
Also die lernen die nicht so ganz so gut kennen, habe ich das Gefühl gehabt. Also dann im zweiten Spiel mussten die irgendwie den Koffer von denen anschauen. Da war ein Koffer drin und da waren auch so Bilder drin. Dann das dritte war irgendwie, dass sie ein Video von der Wohnung angeschaut haben. Also alle zusammen dann und sie musste dann entscheiden, wen schmeißt sie aufgrund der Wohnung raus und so weiter. Und am Ende bleibt dann einer übrig. Ja, da wird dann aber auch nicht, das war auch geil, wird dann auch nicht darauf eingegangen, wie jetzt das Date läuft oder so. Also die gehen dann einfach so in den Sonnenuntergang und das war's halt dann. Also die können danach einfach, also ich glaube nicht, dass da irgendwas draus wird. Von daher hat es alles nicht so wirklich viel Sinn ergeben. Klingt jetzt auch wahrscheinlich nicht so spannend für dich. Oder bist du Dating-Show-Fan, dass du sagst, du musst alles schauen an Dating-Shows, die da draußen sind?
Ach nee, tatsächlich nicht. Ich schaue manchmal Take Me Out, was ich manchmal ganz interessant und lustig finde, aber sonst bin ich da nicht so, dass ich alles schauen muss.
Weil du Ralf Schmitz auch super lustig findest.
Ja, das stimmt leider. Also man muss sagen, ich war früher großer Fan von ihm, aber da war ich auch so 13, so.
Mach mal das große Geständnis jetzt hier. Du hast ja eine Autogrammkarte, ne? Glaube ich.
Ja, nicht nur eine.
Was? Mehrere?
Ich war mal bei einem Auftritt von ihm. Also ist auch schon, wie gesagt, lange her. Da habe ich mir ein T-Shirt gekauft ich wollte, dass er da drauf unterschreibt. Und jetzt besitze ich ein T-Shirt von Ralf Schmitz mit seiner Unterschrift drauf.
Aber das hatte er nicht an oder so?
Nee, ich hatte das an. Er hat das unterschrieben, als ich das anhatte. Das war sehr unangenehm.
Oh Gott.
Ja.
Oh Gott, wie alt warst du denn da?
Naja, so 13, 9. 14, nein, leider nicht.
Eieiei, aber The Masked Singer auf TV Now kann man anschauen, sollte man sich aber nicht anschauen. Kann man wirklich sich sparen. Glaube ich auch eine Show, die eigentlich nur entstanden ist aufgrund des Wortwitzes, glaube ich. Also so wirkt zumindest. Viel mehr ist es nicht.
Ja gut.
Ich habe es gut gefunden, dass die Show anfing mit dem Satz, irgendwo in einer schicken Kölner Industriehalle. Das fand ich schon mal einen super ersten Satz.
Da wurde das gedreht?
Ja, das ist alles in so einer komischen Industriehalle. Es schaut wirklich aus, als hätte man denen irgendwie einen Fuffi gegeben und gesagt, jetzt mach mal. Also oh, das hätte ich auch noch drehen können, glaube ich, tatsächlich. Apropos TV Now, wir machen gleich weiter mit Just Tattoo of Us, die neue Show mit Elena und Mike. Die haben ja jetzt zum ersten Mal jetzt eine Show, wo sie auch tatsächlich so ein bisschen moderativ da mitmachen dürfen. Da geht es ja kurz gesagt nochmal darum, Zweierteams kommen dahin. Und da habe ich an dich und Jana übrigens gedacht. Zweierteams kommen zum Tätowierer und suchen ihrem Teampartner ein Tattoo-Motiv aus. Und auch die Stelle, auch die Größe und alles Mögliche. Und das Ergebnis sehen die dann jeweils erst danach. Also beide suchen sich für das Gegenüber ein Tattoo-Motiv aus. War ja bei euch so ähnlich.
Ja. Und das würde ich tatsächlich mit Jana machen.
Was würdest du ihr denn tätowieren?
Das müsste ich mir mal gut überlegen. Vielleicht wahrscheinlich ein Ralf Schmitz-Tattoo. So irgendwo auf den Arm.
Okay, und was würdest du von Jana bekommen wahrscheinlich?
Wahrscheinlich auch sowas in der Art.
Aber stelle ich mir auch gut vor. Also ich sehe da ehrlich gesagt euch in Staffel 2 dann bei Just Tattoo of Us. Aber es wird jetzt auch so sein, dass da Promis auftreten werden. Und das ist jetzt bekannt. Das wollte ich hier kurz durchgeben. Und zwar sind dabei Gina-Lisa Lohfink und ihre beste Freundin Mona Burunczuk. Die ist dabei. Dann Jade Übach und ihr Tattoo-Partner Giuliano. Den kennt man aus Are You The One. Der macht auch mit und die machen auch sich gegenseitig ein Tattoo. Und Niklas Schröder, den man auch kennt von der Bachelorette. Das war der Glatzkopf, der bei den Rosenbrüdern auch dabei war, zusammen mit Johannes und so. Und der macht mit seiner Frau Jessica. Ja, machen dich jetzt die Promis an oder das Konzept? Also du bist schon mal ein bisschen interessiert, höre ich da raus, aber
also ich bin schon aufgrund der Promis? Naja, nicht wegen den Promis jetzt, aber ich denke so, es klingt schon lustig, aber ich glaube nach ein, zwei Mal reicht das dann auch, oder? Also das ist ja dann nichts Neues mehr. Also das wird ja dann aufgelöst, was das Tattoo ist, dann sehen die Leute das erste Mal und dann passiert das halt immer und immer wieder.
Also ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht ein bisschen interessanter werden könnte, wenn da halt andere Konstellationen auch dabei sind. Also nicht nur Freunde und Freundinnen, sondern vielleicht auch Familienangehörige. Also so hieß es ja auch. Also wenn da irgendwie eine Tochter und ihre Mutter mitmacht, dann stelle ich mir das schon ein bisschen anders nochmal vor. Also das finde ich da schon ein bisschen spannender. Aber eigentlich das, was mich am meisten reizt, ist Mike und Elena in dieser Moderationsrolle zu sehen.
Oh ja.
Das ist eigentlich das, was mich interessiert.
Da habe ich auch Lust drauf, das zu sehen.
Ja, also das geht schon bald los. Ich glaube, es gibt schon so einen kleinen Teaser bei TV Now tatsächlich von Just Tattoo of Us. Also da werde ich auf jeden Fall mal reinschauen auch.
Ja, ich denke euch auch.
Dann ein Format bei TV Now auch. Also die kündigen wöchentlich irgendwelche Formate an. Und das nächste heißt, und den Titel finde ich sensationell, die Sexklinik.
Was?
Jawohl. Und es passt so ein bisschen in die Reihe von diesen ganzen Sexformaten, die wir letzte Zeit hatten. Also Mütter machen Porno bei Sat.1, dann hatten wir So liebt Deutschland bei Sat.1 und bei ProSieben gab es auch so eine Sexshow. Dann gibt es natürlich schon seit Jahren Paula kommt bei Six und so weiter. Also irgendwie gibt es da so einen komischen Trend, den ich irgendwie verpasst habe, dass auf einmal diese Sexformate und Aufklärungsformate aus dem Boden sprießen. Und das gibt es ab dem 18. August auch bei TV Now. Und das wird eben eine intime Sprechstunde sein beim Arzt deines Vertrauens, heißt es da. Würdest du in eine intime Sprechstunde bei TV Now gehen, ist die Frage.
Auf gar keinen Fall. Also ich verstehe jetzt auch gerade so den Sinn von dem Format nicht so ganz. Ja. Also muss man aus allem jetzt eine Show machen?
Also es soll tatsächlich so einen aufklärerischen Touch haben. Also es ist dann auch mit den nötigen Expertinnen und Experten ausgestattet und es soll um intime Stellungen gehen, die Größe von Geschlechtsteilen und Geschlechtskrankheiten und mit dabei sind. Und das ist jetzt vor allem für Jana, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich auch für dich irrelevant, Dr. Volker Wittkamp, das ist derjenige, den man auch von der Klinik am Südring kennt, tatsächlich.
Oh Gott, okay.
Und der ist aber Facharzt für Urologie, also der kennt sich da auch aus. Dann ist noch dabei Sheila Delitz oder Delis, Gynäkologin aus Leidenschaft, sagt TV Now. Sie hat sich auf vaginale Gesundheit und die weibliche Sexualität spezialisiert.
Also so ein bisschen wie Dr. Sommer, nur auf RTL.
Das sieht so aus, hört sich so an. Aber ich finde, Mütter machen Porno, da will ich jetzt auch nochmal in die zweite Folge reinschauen. Die erste habe ich so in Ausschnitten gesehen, die fand ich eigentlich schon ganz, ganz in Ordnung teilweise. Also die machen das ganz gut, aber diese ganzen anderen Sexshows habe ich alle nicht gesehen. Von daher weiß ich nicht, ob ich da jetzt bei der Sexklinik reinschaue, auch wenn mich der Titel schon irgendwie reizt.
Ja, der ja. Titel, der, glaube ich, der fischt schon gut Zuschauer.
Ich weiß nicht, was du zum nächsten Titel sagst. Und zwar heißt die neue Show bei Vox die leckerste Idee Deutschlands. Mhm. Kochshow meets Höhle der Löwen, würde ich sagen. Also es geht tatsächlich nur um GründerInnen im Bereich Food und Drink. Aha. Neue Lebensmittel sollen hier dann präsentiert werden und die Gründerinnen und Gründer haben eben das Ziel, die dann in die Supermarktregale zu bringen.
Aha.
Es gibt auch 100 Supermarktkundinnen und Kunden, die dann die Kreation verköstigen dürfen. Und da würde ich mich dafür interessieren. Also nicht als Gründer jetzt, aber so als einer von 100 Supermarktkunden, da wäre ich dabei. Aber ansonsten finde ich es ganz spannend eigentlich, das Format so. Macht schon Sinn, weil die halt auch nerven teilweise, diese ganzen Food-Ideen bei der Höhle der Löwen, finde ich, die häufen sich da, dass das irgendjemand stimmt, so ein scheiß Müsli-Riegel hat oder irgendwie so ein scheiß Frühstück zum Liefern oder so eine Kacke. Das kommt dann alles hier raus und ich hoffe, dass dann so ein bisschen die Höhle der Löwen davon gesäubert wird. Also es klingt so ein bisschen danach, dass man das dann so ein bisschen auslagern will. Genau, aber am Ende treten dann alle Startups dann gegeneinander an und es gibt in dieser Folge dann eine leckerste Idee Deutschlands am Ende. Und das Gewinnerprodukt ist danach bundesweit in allen Rewe-Märkten erhältlich.
Da bin ich gespannt.
Ja, aber wir kommen zurück in den Trash-Bereich. Love Island wurde ja noch nicht abgesagt in Deutschland. In den USA ist jetzt aber bekannt, da wird das Ganze in ein Hotel verlegt werden. Also da wird man in das Cromwell Hotel ziehen in Las Vegas. Alle aus der Produktion und alle aus dem Cast müssen in Quarantäne. Und dann wird das jetzt da eben gefilmt und für die deutsche Version ist noch nichts bekannt. Also man hört so ein bisschen, dass es dann im September soweit sein soll, dass die Deutschen auch normal dann auf Mallorca drehen werden, aber bisher noch nichts Genaueres bekannt. Aber apropos Love Island, und da brauche ich jetzt auch deine fachkundige Meinung zu neuen Gerüchten rund um das Thema Promi Big Brother und Bewohnerinnen und Bewohner. Bisher bekannt sind ja schon Jasmin Tawil, Adela Smajic, Udo Bönstrup, Sascha Heiner, Saskia Beeks, Kati Bäm und Icke Hüftgold. Was sagst du zu den Namen so, wenn du die auf einen Schlag hörst?
Also mir hat bis jetzt nur Icke Hüftgold was gesagt, um ehrlich zu sein.
Icke Hüftgold soll aber eingesprungen sein für Lorenz Büffel, der ja abgesagt hat. Lorenz Büffel ist nicht mehr dabei, der soll irgendwie jetzt doch anderweitig was zu tun haben. Aber es gibt zwei Gerüchte um einen Love Island-Kandidaten vom letzten Jahr, deswegen sage ich apropos. Mischa soll dabei sein. Auch bekannt als Betonmischer, weil der halt dementsprechend kräftig ist. Ne? Also der hat schon eine starke Figur. Aber ich finde das, also wenn das so sein würde, dann wäre es so typisch Typecasting und man will so den zweiten Tobi Wegener da erzeugen irgendwie, weil die halt super ähnlich sind. Also beide kommen so aus handwerklichen Berufen und sehen auch so ungefähr ähnlich aus. Also ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung. Aber Tobi hast du ja auch gesehen bei Promis oder Palm.
Promis oder Palm, ja. Den fand ich, ich hätte es ihm so gegönnt.
Ja.
Den mochte ich nämlich sehr.
Die dramatische Szene werde ich nie vergessen, wo er da seinen komischen Zusammenbruch hatte, wo er irgendein Spiel nicht so gut gemacht hat und dann aber so durchgezogen hat. Und irgendwie alle anderen haben schon so voll Mitleid gehabt und hat so nebendran gewartet, bis er endlich fertig wird, der arme Typ. Das war ein Highlight.
Ja, man konnte ja nur Mitleid haben mit ihm.
Ja, er war ja, was er auch schon tausendmal erzählt hat, er war ja nur auf einer Sonderschule. Ne? Also.
Ja, das hat er ja sehr oft gesagt.
Na gut. Aber es gibt ein zweites Gerücht und die dürftest du auch kennen und zwar Gelis Kosch oder Kotsch oder wie die heißt, die Ex-Freundin von Johannes Haller, die damals den Bachelor die Ohrfeige gegeben hat.
Ah, okay.
Aber alles nur Gerüchte. Solange da nichts bestätigt ist, kann man nur ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber ich fand die Quelle auch lustig. Die Quelle, die das berichtet hat, die das irgendwie aus Insiderkreisen erfahren haben will, nennt sich promiwood.de. Also das kann dann jeder selber entscheiden, ob das so die Qualitätsmeldung ist oder nicht.
Ja, klingt doch sehr seriös.
Klingt jetzt erstmal ganz gut und wie eine Quelle, die ich auf eine Ebene mit der FAZ auch stellen würde.
Natürlich,
promiwood.de. Ja. Aber nach Promi Big Brother wird dann auch ein Format zurückkehren, was man auch schon kennt aus dem Umfeld von Promis unter Palmen, und zwar Promis privat. Da geht es weiter am 14. August, immer freitags nach Promi Big Brother, wird das um 23.15 Uhr laufen. Man hat nämlich festgestellt, dass die Sendung mit Hubert und Matthias damals super gut gelaufen ist, quotentechnisch. Und deswegen hat man die jetzt nochmal zurückgeholt und hat die zum Campen geschickt. Und die sollen jetzt verschiedene Campingversionen testen. Sie zählten zum Beispiel am Main, sie besuchen einen Reiterhof, sie gehen paddeln und sie übernachten in einem Holzfass.
Was?
Ja. Ich kann dir nichts anderes sagen dazu. Das wird hier so berichtet und das stimmt dann auch. Also Hubert und Matthias übernachten in einem Holzfass und selten habe ich mich auf sowas gefreut wie das.
Oh ja.
Muss ich dazu sagen.
Ich glaube, das wird gut.
Jawohl. Also, da ist doch einiges dabei an neuen Sendungen und neuen Konzepten und so weiter. Was hat dich jetzt am meisten angemacht? War es dann tatsächlich Just a Tour was oder die Sexklinik oder die leckerste Idee Deutschlands?
Ich glaube doch Just a Tour of Us, weil ich auch Elena Miras und ihren Mike sehen möchte, wie die da moderieren.
Sehr gut, dann schreibt ihr das hinter die Löffel und schreibt ihr den Termin auf. Das wird jetzt schon bald Anfang August dann online gehen und dann ja, werden wir bestimmt auch mal im Podcast drüber sprechen, über Just Tattoo, was immer noch ein tolles Wortspiel. So, jetzt wechseln wir aber in die Fiction und kommen zu einer Serie, von der ich ja durch Zufall gehört habe, dass du sie auch geschaut hast und mochtest vor allem, weil du ja auch ein großer Florentin-Fan bist, glaube ich.
Genau.
Ich auch. Und Stefan Titze und so, die sind natürlich dann alle so in einer Clique da und wird ja auch produziert von der BTF. Deswegen ist uns das eh schon mal sympathisch. How to Sell Drugs Online Fast. Und da ist jetzt in der vergangenen Woche, glaube ich, schon die zweite Staffel erschienen, wieder mit 6 Folgen, immer so 35 Minuten. Ja, bringe uns doch erstmal so auf den Stand, wie es denn so nach der ersten weiterging. Also, was war denn so die Ausgangssituation vor Staffel 2 jetzt?
Die hatten ja mit einer Firma aus Holland zusammengearbeitet am Ende. Und jeder von denen hatte dann irgendwie schon 1 Million in Bitcoins verdient.
Und genau, sie hatten das reale Geld noch nicht. Also sie hatten Bitcoins und genau. Die waren eben, glaube ich, so ungefähr 1 Million wert zu dem Zeitpunkt. Genau.
Und daraufhin wollten sie dann aber aussteigen aus diesem Drogenhandel. Und das war, glaube ich, so das Ende von Staffel 1.
Ja, und auch Moritz und Lisa sind, glaube ich, wieder zusammengekommen, oder? Das war ja auch so eine Sache in Staffel 1, dass es immer so on-off war, weil ja Lisa damals aus Amerika zurückgekommen ist und ja, nach Meinung von Moritz sich da irgendwie verändert hat und sich eher dann diesem Daniel zugewandt hat. Also dieser gut aussehende Typ, der jetzt aber auch dann im Drogenteam ist, zusammen mit Lenny und Moritz.
Genau.
Also das ist so die Dreiergruppe da, die jetzt da weiterhin mydrugs.de, glaube ich, heißt es, oder .com leitet. Dieses Startup, wie sie selber sagen, ist ja fast ein Startup quasi. Also
im Grunde ja.
Das gefällt mir auch richtig gut eigentlich, diese Startup-Thematik und wie die das Ganze immer so aufziehen, dass es schon so Anleihen nimmt, zu, teilweise auch aus der Hülle der Löwen. Es wird, glaube ich, auch mal erwähnt, also im Nebensatz oder so. Also wie das dann auch so kommt, dass Daniel zum Beispiel sich total so verliert in Staffel 2 jetzt in dieser Startup-Welt und eigentlich so ein typischer BWL-Typ wird mit so einem dicken Mercedes dann auch irgendwann. Also das hat mir schon richtig gut gefallen. Ja, wie war jetzt dein erster Eindruck? Du warst schon ein bisschen früher fertig mit Staffel 2 als ich. Ohne zu spoilern jetzt mal, wie hat es dir gefallen so? Auch im Hinblick auf die erste Staffel?
Ich hatte tatsächlich Bedenken, dass die zweite Staffel nicht so gut wäre, weil mir hat die erste Staffel sehr gut gefallen. Und da hatte ich ein bisschen Angst, dass das nicht so gut, so einen guten Anschluss findet. Aber ich muss sagen, mir hat die zweite Staffel tatsächlich fast noch besser gefallen, wie die erste Staffel.
Ja, bei mir war es ähnlich, beziehungsweise ich fand die erste Staffel nicht ganz so gut wahrscheinlich wie du. Also ich fand die schon gut, aber mich hat zum Beispiel, auch wenn viele das als großen Vorteil der Staffel gesehen haben, mich hat Bjarne Mädel, der hat zwar gut gespielt, aber mich hat dieser Charakter wahnsinnig genervt. Ich fand das so ein bisschen cartoon-mäßig alles. Es war mir ein bisschen zu blöd teilweise, dieser Humor, den da in Bezug auf ihn, der da angewandt wurde. Aber der ist ja jetzt weg, kann man sagen. Dieser Buba oder wie der hieß, genau, dieser Gangster. Jetzt geht es halt eher darum, wirklich erstens um die Charaktere, aber zweitens auch so ein bisschen um das große Drogengeschäft, das so international läuft, also mit den Holländern oder mit den Holländerinnen, muss man fast schon eher sagen, die da ja in so einem hippen Bezirk da irgendwo in Rotterdam, glaube ich, sind und da so ein wirklich schönes Büro haben und alles sieht modern aus und so weiter. Und das finde ich schon viel spannender als Antagonisten eigentlich. Es sind ja eigentlich fast die Antagonisten, weil sie alle irgendwie Angst vor denen haben, obwohl die jetzt auf den ersten Blick so total harmlos rüberkommen. Aber die als Antagonisten fand ich schon mal ganz gut. Das Einzige, was mich an Staffel 2 sehr genervt hat, weil das für mich nicht so ganz aufgegangen ist, war eigentlich dieser ganze Umgang dann mit dem Tod von Buba. Also diese ganze Familiengeschichte mit ihm und so, das fand ich jetzt nicht ganz so spannend und interessant, wie die das vielleicht haben wollten.
Ja gut, ich fand das eigentlich relativ lustig, manche Szenen, weil, was haben sie immer gesagt, die Rumänen oder die Bulgaren?
Die Albaner, glaube ich.
Die Albaner, aber dann haben die immer so österreichisch gesprochen.
Ja.
Und das fand ich immer sehr lustig. Aber na gut, im Grunde hätte man es rauslassen können, weil das war ja nur so ein kleines so eine Nebengeschichte, die im Endeffekt nichts dazu zu sagen hatte. So.
Ja, also ich verstehe schon, warum die gebraucht haben, weil, also ich will jetzt nicht so viel verraten natürlich, aber die haben dann schon einen Nutzen auch für Moritz und so weiter. Also ich glaube, dazu hat man die eben gebraucht. Man braucht einfach jemanden mit Muskeln so ein bisschen. Man braucht jemanden, der auch einschüchtern kann, weil die drei sind ja in Sachen Gewalt und so noch überhaupt nicht jetzt so nicht richtig so aktiv geworden. Aber es gibt auch einen Neuzugang, nämlich Kira. Weil wer ist denn Kira?
Kira ist eine Freundin von Lenny. Die haben ja schon online die ganze Zeit geschrieben. Und jetzt ist sie tatsächlich auch dazu gekommen, mal in Person in der Serie.
Es ist am Anfang auch so ein bisschen eine lustige Situation, weil halt ja Lenny nicht so ganz ehrlich war mit Kira. Und das wird dann auch sehr bald dann auch aufgelöst und sehr lustig, fand ich. Also finde ich auch eine tolle Szene. Genau, aber ich finde die Schauspielerin toll, ich finde den Charakter toll und gibt dem Ganzen so eine Note, die vorher noch nicht drin war. Also finde ich rundum ein perfekter Charakter, der da eingeführt wurde. Ein bisschen traurig bin ich, dass Lisa, finde ich, so ein bisschen, vor allem dann in den letzten drei Folgen der zweiten Staffel, so ein bisschen an Wichtigkeit verliert.
Sie rückt sehr in den Hintergrund, genau.
Ja, warum eigentlich? Ich finde die eigentlich auch immer toll. Also klar gibt es einen Grund so inhaltlich, aber weiß nicht, ich finde, man hätte der schon so ein bisschen mehr auch Eigenleben geben können.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dadurch, dass sie die Kira dazu geholt haben, hat sich das auch ein bisschen wieder aufgehoben.
Ja, das kann sein. Die Serie ist ja sehr effizient in der Zeit. Also 35 Minuten, das ist immer super schnell geschnitten auch. Und es gibt eigentlich keine Längen in der Serie. Und vielleicht hat man dann da gesagt, okay, das fällt dann einfach hinten runter so ein bisschen, die Charakterentwicklung von Lisa, was ich ein bisschen schade fand. Aber letztendlich hat man eben diese super straffen und super eng getakteten 6 Folgen da, die halt wirklich super schnell runterrollen fast. Also die kann man sich super schnell reinhauen. Ich meine, da hat man, glaube ich, überhaupt keine Probleme mit irgendwelchen Längen, oder? Also da ist eigentlich nie langweilig, finde ich.
Nee, das ist super angenehm, diese halbe Stunde zum Anschauen. Und leider kann man es halt auch schon an einem Tag dann durchgucken.
Ja, ich habe es tatsächlich über 3 Tage extra mehr aufgehoben, immer so. Ich bin ja generell gar kein Binge-Watcher, was immer viele Leute überrascht. Also ich schaue mir ungern viele Folgen hintereinander an. Ich mische immer so ein bisschen durch. Da schaue ich mir eine Folge davon und dann mache ich mir immer so einen schönen Mix-Tag mit so ganz vielen Serien, wo ich aber immer nur so 1-2 Folgen schaue. Und hier war es auch so. Aber das funktioniert auch hier gut. Also ich finde auch, dass die das gebessert haben, dass die Folgen mehr für sich stehen. Und es ist ja auch so, dass sie immer mal wieder so kleine Spielereien in die Folgen reinbringen. Also in Staffel 1 war es ja damals der Besuch von Jonathan Frakes. Genau, war ja, glaube ich, ja, so ein absolutes Highlight in Staffel 1. Ohne jetzt zu viel zu verraten, findest du, die haben was Ähnliches gemacht, was so in der Größenordnung auch so eine Spielerei in dieser Staffel 2?
Der Größenordnung? Also mir sind ein paar kleine Easter Eggs, wie man das so schön nennt, aufgefallen. Aber in der Größenordnung wüsste ich jetzt gerade nicht.
Ja, ich würde auch sagen, dass das so ein bisschen fehlt, aber ich finde überhaupt nicht, dass das jetzt ein Manko ist von der Serie. Also es war ja eh so, dass das irgendwie lustig war damals in Staffel 1, aber es hat einen irgendwie, also mich so ein bisschen rausgerissen teilweise auch. Also ich finde es ganz gut, dass die das so ein bisschen kleiner gehalten haben. Es gibt immer mal wieder so Schwarz-Weiß-Szenen und so kleine Gimmicks irgendwie da drin. Das fand ich ganz stark eigentlich. Aber es sind halt immer nur so kurze Schnipsel eigentlich da drin, die man so ein bisschen mit Scrubs zum Beispiel vergleichen kann. Da gibt es ja auch immer diese Gedankenspiele, was wäre wenn und so. Und so ein bisschen würde ich das hier auch vergleichen. Also nur so kurze, paar sekündige Schnipsel, die aber auch irgendwie Spaß machen. Jetzt wurde ja schon die Staffel verlängert um eine weitere Staffel. Es wird auch aktuell angeblich schon gedreht. Und ich glaube, das Ende von Staffel 2 gibt es natürlich auch her, oder? Also da will man schon wissen, wie es weitergeht.
Auf jeden Fall. Also wenn sie da nicht eine Fortsetzung gedreht hätten, wäre es schon ziemlich mies gewesen.
Und was halten wir jetzt von Moritz am Ende von Staffel 2? Also ich meine, das ist natürlich schon eine Charakterentwicklung, die wir schon auch so kennen. Also wer Breaking Bad geschaut hat, der kennt natürlich jetzt ungefähr die Richtung, die die Serie einschlagen muss, natürlich auch auf eine Art. Ich weiß nicht, was sagst du zu Moritz nach Staffel 2? Ohne natürlich jetzt auch wieder zu viel zu verraten, aber es ist ja jetzt nicht mehr der sympathische Protagonist so aus Staffel 1, würde ich sagen.
Das stimmt, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, so was ihn angeht. Also einerseits kann ich es nachvollziehen, wie er sich entschieden hat am Ende, aber andererseits ist es halt auch so ein bisschen, wie drücke ich das jetzt aus ohne Kraftausdruck?
Du darfst ruhig. Ich drücke einfach auf E für explicit und dann darfst du alles sagen, was du willst.
Okay, es war am Ende vielleicht auch schon ein bisschen so ein Bitch-Move.
Das war jetzt dein Kraftausdruck.
Ja.
Ach, das darfst du jederzeit sagen.
Ich wollte weniger sowas sagen, weil ich auf Telonym schon angesprochen worden bin, ob ich viel fluche.
Für deine Gossensprache.
Ja.
Kann ich ein bisschen verstehen auch. Du hast schon loses Mundwerk, muss ich sagen, auch teilweise. Hab mich schon geschockt, teilweise ein bisschen. Aber nee, das, also Bitch-Move darf man absolut sagen.
Okay,
Nee,
gut.
also ich war auch positiv überrascht dann. Also sowohl von dem Mut, den auch natürlich die Autorinnen und Autoren da bewiesen haben, dass man Moritz dann so in der Ecke schreibt, die schon extrem ist. Also klar, trifft er ein paar Entscheidungen, die für die Gruppe halt schlecht waren oder für einige Bestandteile der Gruppe. Aber es macht halt auch Sinn, wie du schon sagst. Also man kann ihn da schon teilweise verstehen. Und das ist dann einfach ein gutes Drama, wenn man teilweise noch für beide Parteien so ein bisschen Verständnis aufbringen kann und dann selber so entscheiden muss, wo man jetzt steht. Also das machen die schon ganz gut. So viel zu How to Sell Drugs. Also das ist tatsächlich einfach eine sehr gute zweite Staffel gewesen. Und ich finde schon ein großer Schritt nach vorne. Ich habe auch mir so ein bisschen Gedanken gemacht, warum ich das jetzt so toll finde oder warum ich es zum Beispiel besser finde als Dark. Eigentlich ist es nämlich das Gegenteil von Dark, habe ich mir gedacht, weil während Dark ja total auf diesem Makro-Level funktioniert, also Dark funktioniert ja, wenn man sich die Handlung anschaut, über die Staffeln hinweg, perfekt. Also es geht um Zeitreise, es ist alles total verworren miteinander, es ist eine total spannende Geschichte, so die einzelnen Charaktere, wie die sich entwickeln. Aber wenn man sich die einzelnen Szenen anschaut, habe ich damals auch schon gesagt mit Anni, dann sind die Probleme halt offensichtlich, finde ich. Und das ist halt das genaue Gegenteil eigentlich. Mir ist eigentlich diese ganze große Drogengeschichte hier bei How to Sell Drugs eigentlich fast egal, würde ich fast sagen. Ob die jetzt da dann so viel Geld verdienen oder so viel und welche Drogen und wie viel und so, mit wem die da Geschäfte machen, ist mir eigentlich fast egal. Aber die einzelnen Szenen sind halt so wahnsinnig gut. Also die sind halt einfach super geschrieben. Und das muss man auch mal loben. Also die Dialoge, wie die sprechen, wie die teilweise so auch ganz normale englische Begriffe auch so einweben, das sieht man oder hört man ganz selten eigentlich. Also man hat tatsächlich das Gefühl, hier sprechen tatsächlich Teenager und das ist ja auch was, oder? Also die Gespräche sind schon sehr real, finde
Genau,
ich.
das ist auf jeden Fall sehr gut von bei der BTF ja sowieso immer. Also hätte ich nichts anderes erwartet tatsächlich.
Ja, absolut. Also von daher sind wir beide vollen Lobes, auch wenn wir so ein paar Punkte auch haben. Also ich finde, Lisa so ein bisschen unterrepräsentiert, aber okay. Gut. Dann wollte ich noch ganz kurz was sagen zu den Emmy-Nominierungen. Und ich habe dir schon davor gesagt, bitte bremst mich, wenn ich dazu sehr ausufere. Ich will nicht viel sagen. Ich will mir ein paar Notizen hier, die ich mir gemacht habe, vorlesen. Die sind auch überhaupt nicht geordnet. Die sind, weiß nicht, mehr aus der Wut entstanden, wie das ja die Emmy-Nominierungen so an sich haben, dass man da immer so davor sitzt und sagt, was ist denn hier los? Was macht ihr denn da bitte? Die wichtigsten Statistiken. Netflix hat den Rekord gebrochen für die meisten Nominierungen. 160 an der Zahl hat damit den Rekord von HBO aus dem letzten Jahr gebrochen. HBO hatte letztes Jahr ja die letzten Staffeln von Veep und Game of Thrones. Das heißt, das war ein bisschen klar, dass die diesen Rekord letztes Jahr geholt haben. Jetzt aber schon ein Ausrufezeichen von Netflix hier mit 160 Nominierungen, HBO dahinter mit 107, aber HBO hat dafür die Serie mit den meisten Nominierungen. Das heißt, Watchmen, haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen, absolut verdient mit 26 Nominierungen. Danach kommen The Marvelous Miss Maisel mit 20 von Amazon und Ozark und Succession von Netflix und HBO. Ja, das größte Ärgernis war mit Sicherheit für mich Better Call Saul, die komische Entscheidung, vor allem die Schauspieler aus irgendwelchen Gründen rauszuschmeißen. Bob Odenkirk fliegt aus welchem Grund auch immer zum ersten Mal seit 5 Jahren aus der Hauptdarstellerkategorie raus. Ray Seahorn wird immer noch nicht nominiert. Giancarlo Esposito wird nominiert anstelle von Jonathan Banks, der wahnsinnig gute Episoden hatte in dieser Staffel. Und Tony Dalton, eigentlich der für mich hätte nominiert werden müssen. Und Vince Gilligan wurde auch nicht nominiert für die Wüstenepisode, für Episode 8, die er inszeniert hat. Also es ist einfach merkwürdig. Dann gab es eine erfreuliche Sache, nämlich dass Unorthodox nominiert wurde. Das hast du auch schon gehört davon bestimmt, oder? Mit Shira Haas, diese deutsche Netflix-Serie, kann man sagen.
Ja, ich habe es gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, jetzt vielleicht nochmal eine ultimative Empfehlung. Dadurch, dass es jetzt mit, ich glaube, 8 Emmys oder nicht ausgezeichnet, nominiert wurde dazu, das ist schon cool, weil ich nicht dachte, dass das so viele aus der Jury dann geschaut haben tatsächlich und dass Shira Haas als beste Hauptdarstellerin in einer Limited Series nominiert ist, ist eh super überraschend, finde ich, weil das halt ein super starkes Feld ist. Also muss man sagen. Ja, vielleicht einmal noch mal kurz für zwischendrin, damit wir das einfach auch audiotechnisch schwarz auf weiß hier drin haben. Einmal kurz vorgelesen, die Werkskategorien zumindest. Die Schauspieler und Schauspielerinnen sparen wir uns jetzt mal. Aber Best Drama, Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things, Succession, Best Comedy, Curb Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure, The Kominsky Method, The Marvelous Miss Maisel, Schitt's Creek und What We Do in the Shadows. Und bei den Limited Series, also Miniserien, Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable, Unorthodox und Watchmen. Das sind sie also. So, und jetzt nochmal ganz kurz. Wie gesagt, ich habe hier meine Notizen vor mir liegen. Ich würde ganz kurz nochmal drei positive, drei negative Dinge vortragen. Einmal, dass wir es einmal abgefrühstückt haben. Alles, vielleicht gibt es nächste Woche noch ein paar durchdachtere Gedanken dazu. Aber das erstmal dazu. Positiv würde ich sagen, Zendaya, absolut als Hauptdarstellerin, hätte ich nicht damit gerechnet. Vielleicht auch nochmal mit einem Impact von der Annie letzte Woche, darf man nicht vergessen. Also unsere Preise, so im Rückblick gesehen, haben die schon ganz schön viel Ausschlag gegeben. Also auch Paul Mescal, den Natalie bekommen, jetzt auch hier ausgezeichnet. Killing Eve natürlich von Selma dann nach vorne getrieben worden. Und was habe ich vergessen? Ich habe auf jeden Fall keinen Erfolg gehabt, leider mit Ray Seahorn. Der Julie natürlich noch, Unorthodox. Also ich meine, das ist eigentlich auch Julia zu verdanken, dass jetzt hier Shira Haas dann nochmal nominiert wurde. Von daher, wir haben auf jeden Fall da einen gewissen Bass erzeugt, kann man sagen. Das auf jeden Fall. Dann eine negative Sache. Apple TV Plus und Disney Plus. Die nerven mich jetzt schon mit ihrer Beteiligung bei den Emmys. Ich schiebe ihnen auch so ein bisschen den schwarzen Peter zu, dafür, dass Better Call Saul so schlecht behandelt wurde. Apple TV Plus mit The Morning Show. Ja, wie gesagt, ich bin da kein großer Fan davon. Von mir aus nominiert man Jennifer Aniston. Ich glaube auch, dass sie gewinnen wird in der Hauptdarstellerinnen-Kategorie im Drama. Hat sie auch von mir aus verdient. Was haben wir noch? What We Do in the Shadows würde ich als positive Überraschung irgendwie dazuzählen. Ich habe es immer noch nicht geschaut, weiß aber natürlich, dass zum Beispiel Bjarne ja ein Riesenfan ist. Der hat es ja schon in seinen Top 3, glaube ich, der Serie des letzten Jahres da drin. Von daher finde ich es auch ganz gut, dass so eine kleinere Serie bei FX hier jetzt auch als beste Comedy nominiert ist. Apropos Comedy, das wäre eine negative Überraschung. The Great wurde meiner Meinung nach ein bisschen, weiß ich nicht, schlecht behandelt. Also die haben so ein paar Nominierungen in den technischen Kategorien bekommen, ist ja auch klar, mit Kostüm und diese ganzen Dinge. Aber ich finde, Elle Fanning und Nicholas Hoult hätte man ruhig auch bei den Schauspielerinnen und Schauspielern dazu packen können. Das ist ein bisschen traurig. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Toni Collette die einzige Schauspielerin aus Unbelievable ist, die nominiert wurde, weil ihre Kolleginnen Caitlin Dever und Merritt Weaver fand ich halt um einiges auffälliger. Sie hatte natürlich auch das Glück, Toni Collette, dass sie als Nebendarstellerin gilt. Die anderen beiden hätten die Hauptdarstellerin sein müssen. Aber Merritt Weaver hatte wirklich ein unglückliches Jahr. Ich meine, sie war bei Run dabei, war da großartig und war hier auch dabei bei Unbelievable und war auch großartig und hat letztendlich dann nicht mal eine Nominierung bekommen. Das ist ein bisschen schade. Schön fand ich, um mal was Schönes wieder zu sagen, dass bei The Crown schon ein Auge dafür bewiesen wurde, was auch wirklich die Highlight-Folge war. Und zwar, das war ja diese ABBA-Fan-Folge. Da haben Anni und ich damals auch drüber gesprochen. Also ABBA-Fan wurde als Best Writing auch nominiert in der Drama-Series. Also das hat mich auch gefreut. Und ja, grundsätzlich zu allen Nominierungen muss man sagen, dass die People of Color in diesem Jahr gerade im Drama-Bereich leider einfach fehlen. Das liegt natürlich zum Teil an Succession, dass das so ein Riesenerfolg ist, auch bei den Emmys, weil das halt nun mal eine sehr weiße Serie ist. Und das liegt halt nun mal so in der Natur der Sache, dass wenn da viele weiße Schauspieler dann von dort nominiert wurden. Und ich glaube, wir hatten ja bei den besten Nebendarstellern im Drama, ich glaube, 3 von Succession dabei. Also das hat natürlich dann damit schon zu tun. Aber ich finde gerade die Latinx-Community ist halt wirklich schlecht behandelt worden und viel zu kurz gekommen. Das war ein bisschen sehr traurig und schade. Also damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet, dass es dann so ist. Gerade wenn wir uns mal anschauen, dass ja auch noch solche Sachen dabei waren wie Orange is the New Black, wo man auch sagen kann, okay, die hatten auch ihr letztes Jahr, ist schon auch eine Zeit her, als das gelaufen ist. Aber da hätte man ruhig nochmal an so ein paar ja, Latina-Schauspielerinnen denken können, von mir aus auch in irgendwelchen Gastauftritten. Die einzige, die mal wieder nominiert ist für Orange is the New Black, ist Laverne Cox, und die hatte, glaube ich, eine Szene in der ganzen letzten Staffel. Also ich meine, das ist halt auch schon seit Jahren irgendwie offensichtlich, dass da keiner mehr die Serie schaut und irgendwie nur noch Laverne Cox ja nominiert wird, weil sie halt Laverne Cox ist. Ja, und ansonsten halt so kleinere Sachen. Ich meine, dass Cheer zum Beispiel als Unstructured Reality Program nominiert wurde, freut mich sehr. Überhaupt die Reality-Nominierungen sind so ein bisschen auch immer sehr merkwürdig. Love is Blind und Tiger King sind nominiert. Was, oh. Also, wie man das machen konnte. Also Tiger King als beste Dokumentation. Ich meine, das war unterhaltsam, es war lustig und alles. Aber es ist einfach keine gute Dokumentation, wie man sich eine Dokumentation wünschen würde mit, ja, mit Journalismus übrigens. Da gehört so ein bisschen Journalismus dazu. Das war halt hier einfach nicht, nee, nicht so toll. Nicht. Du hast ja auch gesehen, oder?
Ja, habe ich gesehen.
Ja.
Also Dokumentation würde ich es jetzt auf keinen Fall nennen.
Ja, es ist halt so ein bisschen Kamera draufhalten und Leute interviewen und ja, absurde Sachen unkommentiert stehen lassen und solche Quatsch. Also das ist für mich jetzt auch auf keinen Fall ein Gewinner in dieser Kategorie, aber es war halt so ein bisschen so, dass das halt jeder geschaut hat. Also ich glaube, das hat halt dann bei der Jury den Ausschlag gegeben, glaube ich. Und das ist halt manchmal so, dass dann halt auch Popularität irgendwie auch nominiert wird.
Ja gut, kann auch sein.
Ansonsten auch ein paar Stars, die tatsächlich überhaupt nicht Anklang gefunden haben. Reese Witherspoon war möglich zu nominieren für Little Fires Everywhere, für The Morning Show und für Big Little Lies, hat nichts bekommen. Auch Russell Crowe, Al Pacino und Nicole Kidman gehen komplett leer aus. Na gut, so viel dazu. Also lassen wir es gut sein. Lassen wir die Emmys sein. Vielleicht gibt es noch mal ein paar geordnetere Gedanken nächste Woche. Vielleicht habe ich mich ein bisschen beruhigt bis dahin. kann auch sein. Meine große Prognose wäre jetzt noch, dass dann im September, wenn es dann soweit ist, wie auch immer die Emmys vergeben werden, ist ja immer noch nicht ganz klar, dass Watchmen, Succession und wahrscheinlich Schitt's Creek oder The Good Place die großen Abräumer des Abends werden. Also ich tippe mal darauf und es wäre ja auch ganz verdient. Ja. Dann kommen wir zu was Erfreulicherem, und zwar einem Spiel. Da müssen ja alle durch, die hier mal zu Gast sind, und dementsprechend auch du.
Ich bin gespannt.
Du hast schon viel gehört, oder? Du hast schon wahrscheinlich Leidensgeschichten von Jana gehört, die immer wieder durch diese Spiele muss. Als ich bei euch war, musste ich auch ein Spiel machen. Ja. Das war auch toll. Jetzt gibt es aber eigentlich das Einsteigerspiel für alle, und zwar What's Wrong? Da geht es darum, dass ich dir jetzt gleich drei Showkonzepte vorlese. Und eins davon ist von mir ausgedacht. Und du musst eigentlich nur herausfinden, welches habe ich mir ausgedacht. What's okay. Wrong eben. Ne? Okay. Ich sag dir auch immer, für welchen Sender jeweils die produziert werden oder halt nicht. Bereit?
Ja.
So, dann geht's los. Mit dem ersten Format namens Crazy Cars, Mikes Fuhrpark. Auf seinen Reisen für Tune Me Up durfte PS-Junkie und Tuning-Experte Mike Riedmeier schon an Steuer von einigen außergewöhnlichen Automobilen. Doch bei den Karossen, die ihm Autoschrauber aus ganz Europa in seinen Fuhrpark nach Bergisch Gladbach bringen, kommt selbst Mike in Schwitzen. So muss der gelernte Kfz-Mechatroniker zum Beispiel eine Testfahrt mit dem höchsten Geländewagen der Welt machen, mit dem man auf einer Höhe von knapp 13 Metern über unwegsames Gelände brettert. Ein italienisches Brüderpaar präsentiert außerdem stolz ein von ihnen selbst gebautes Amphibienfahrzeug, das Mike zu Land und zu Wasser unter Kontrolle bringen muss. Spannend wird auch seine Fahrt mit dem weltweit ersten Biotraktor, der einzig von organischen Abfällen betrieben wird.
Oh Gott.
Pro Folge testet Mike drei Autos, an die er jeweils bis zu 5 Fahrspaßpunkte vergeben kann. Dem Gewinner blüht ein Preisgeld von 8.000 Euro und ein Feature-Artikel in der Autobild.
Ich würde mich freuen, wenn es die Show wirklich gibt.
Weil du das gerne schauen würdest oder weil du gerne teilnehmen würdest. Hast du auch so ein außergewöhnliches Fahrzeug?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich würde es gerne anschauen.
Okay, na gut, dann hoffen wir mal, dass es tatsächlich in Sendung geht bei D-Max. Und kommen mal zum nächsten Format. Das heißt Die Höhle der Lügen und wird produziert von ZDF Neo. 2 Teams, 2 Challenges, 1 Jury. Gemeinsam mit Moderatorin Laura Karasek begeben sich die Kandidatinnen und Jurymitglieder in die Höhle der Lügen. Jedes Team stellt sich dabei einer kuriosen Challenge. 48 Stunden mit dem anderen Teammitglied zusammengekettet sein, 15 Meter über glühende Kohlen gehen oder ein Auto mit Pommesfett betanken und damit nach Belgien fahren. In jedem Fall herausfordernd. Die Teams bestehen aus Evelyn Weigert und Auriel Merz. Jacqueline Feldmann und Daniele Rizzo sowie Sissy Metzschke und Naomi John. Im Studio kommt nach und nach heraus, ob die Teams ihre Challenges gemeistert haben oder nicht. Dort treffen die Konkurrenten auch erstmalig aufeinander. Und damit beginnt die alles entscheidende Herausforderung bei die Höhle der Lügen. Die Teams müssen die Jury davon überzeugen, dass sie ihre Challenge auch wirklich bewältigt haben. Wer der Jury die glaubwürdigste Geschichte erzählt, gewinnt. In der Jury sitzen Torge Ulrich, Amira Pocher und Vicky Blau. Sie haben 3 Versuche, bis sie final entscheiden müssen, lügt das Team oder erzählt es die Wahrheit. Um das herauszufinden, konfrontiert die Jury die Teams mit ungewöhnlichen Fragen. Unterstützt wird sie dabei von Moderatorin Laura Karasek. Doch Vorsicht, vielleicht legt auch sie nur eine falsche Fährte. Bei dieser Challenge-Show ist alles möglich.
Also entweder du legst jetzt auch eine falsche Fährte, weil ich verfolge Aurel Merz auf Instagram und ich habe gesehen, dass er mit dieser Evelyn Weigert gedreht hat.
Ah.
In Köln.
Das könnte natürlich ein Hinweis sein.
Wenn du mich jetzt nicht auch auf eine falsche Fährte führst, dann könnte das wirklich echt sein.
Aber sind die nicht irgendwie zusammen damals auch zur Frank Elstner Masterclass gegangen? Kennen die sich nicht sowieso?
Ich weiß es nicht. Das war nämlich erst, der fährt gerade oft nach Köln.
Dann kommen wir zu einem Format für RTL eventuell. Nämlich Heimlich Verliebt heißt es. Herzklopfen garantiert. In Heimlich Verliebt gestehen mutige Verliebte ihrem großen Schwarm ihre Gefühle. Das Besondere, der oder die Angebetete weiß nicht, wer sie überrascht. Die heimlichen Verehrer möchten mehr sein als die besten Freunde, nur ein Arbeitskollege oder der Nachbar von nebenan. Die Angebeteten wissen nur, dass ihnen heute jemand seine Liebe gestehen will. Wer das ist, bleibt bis zum Moment des Zusammentreffens ein Rätsel. Mit Herzklopfen stellen sich die heimlichen Verliebten dem Enthüllungsdate. Wie reagiert der Schwarm, wenn er oder sie sieht, wer durch die Tür kommt? Erleichterung, große Überraschung oder ein waschechter Schock? So groß die Hoffnung ist, dass dieser mutige erste Schritt zu einer glücklichen Beziehung führt, so groß ist auch die Angst, einen guten Freund zu verlieren, mit seinen Gefühlen alleine dazustehen oder sich zu blamieren. Dieses Risiko gehen die Verliebten ein in der Hoffnung auf ein Happy End.
Klingt auch spannend, aber schwierig.
Klingt lustig, oder?
Ja, klingt nach viel Drama vor allem.
Es klingt nach der ultimativen Freakshow irgendwie. Es klingt wie Creep die Show. So. Crazy Cars Mikes Fuhrpark für D-Max, Die Höhle der Lügen für ZDF Neo oder Heimlich Verliebt für RTL. Was ist von mir erdacht? What's wrong?
Das ist wirklich schwierig.
Kannst du irgendwas ausschließen?
Also ich würde
ausschließen?
Das zweite, Höhle der Lügen, würde ich ausschließen.
Okay.
Ich glaube, ich gehe jetzt mal danach, was ich lieber schauen würde. Und da muss ich mich nochmal umentscheiden. Und ich würde tatsächlich das dritte doch lieber schauen wollen.
Doch lieber. Lieber die Dating-Show als Crazy Cars.
Tatsächlich. Aber Mikes Fuhrpark hört sich halt auch wirklich nach einem richtigen Format an. Oh, das ist wirklich schwierig. Ich sage jetzt, dass das
also
erste...
Also nochmal zusammengefasst, du traust mir also nicht zu, dass ich auf den Instagram-Account von Aurel Merz gehe, den ich übrigens auch abonniert habe bei Instagram.
Oh. Hey, dann ist das zweite falsch.
Ist das zweite falsch? Ist es deine finale Antwort?
Das ist ganz schön gemein. Das ist wirklich gemein. Nee, das zweite ist echt, sage ich jetzt. Ich sag, Mikes Fuhrpark ist gefälscht.
Okay, Crazy Cars, Mikes Fuhrpark, sagst du, ist das deine finale Antwort?
Ja.
Lockst du ein?
Ja.
Okay. Ich bin so ein bisschen der Günther Jauch, der dich nochmal rausbringen will. Hast du schon gemerkt, oder?
Ja, leider ja.
Okay. Na gut. Dann sage ich, what's wrong? You are not wrong. You're right. Du bist richtig. Crazy Cars ist von mir natürlich... Leider erdacht. Obwohl ich mich sehr gefreut habe, dass du das gerne anschauen würdest. Zuerst. Und dann hast du dich umentschieden.
Ja, aber ich fand das dann irgendwie auch noch interessanter, wenn dann so Leute da dann plötzlich stehen und die Person dann merkt, okay, das ist mein Nachbar, aber er möchte was von mir.
Also das finde ich auch ein höchst fragwürdiges Konzept hier von RTL.
Ja, total.
Heimlich verliebt.
Das ist ja schon ein bisschen so stalkerhaft.
Ja, also... So klingt es jetzt für mich auch. Aber es soll auch auf dem alten Sendeplatz von Schwiegertochter gesucht laufen. Sonntagvorabend.
Uh-huh.
Und da erklärt sich dann schon einiges. Also, dass das jetzt so ein bisschen in die Fußstapfen treten könnte, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja gut, nachdem Schwiegertochter gesucht jetzt erwachsen wird, wenn man es mal so nennen darf.
Ist wieder ein Platz frei in dieser Sparte. Der Quatsch-Show ist am Sonntagvorabend. Ja, würde ich auch sagen. Also Heimlich Verliebt wird es dann geben. Übrigens wird es auch Premiere feiern in der großen Powerwoche von RTL, von der wir vorher schon erzählt
haben.
Das wird auch passieren in dieser Woche. Also alles auf einmal. Da gibt es auf jeden Fall einen Haufen Neustarts. Genau, aber die Hülle der Lügen finde ich so ein ganz spannendes Konzept, ist aber jetzt so die nächste Show, die rankommt an Taskmaster, finde ich. Also Taskmaster, ja, mein großes Lieblingsformat aus Großbritannien. Hm. Und es klingt so ein bisschen ähnlich, auf jeden Fall.
Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, aber kennst du diese ganzen Leute? Also Evelyn Weigert und Aurel Merz, ja. Daniele Rizzo sagt mir auch noch was. Aber die anderen kenne ich nicht. Aber das finde ich auch mal ganz gut, ehrlich gesagt, dass ich diese Comedians da nicht kenne und dass so anscheinend junge, frische Gesichter sind.
Ja, das finde ich gut, dass die da mal denen auch mal so eine Plattform bieten. Kann gut werden. Kann ich mir gut vorstellen.
Aber die Jury auch. Torge Ulrich, also noch nie gehört. Amira Pocher, okay, kenne ich. Und Vicky Blau. Also keine Ahnung.
Ich wüsste jetzt auch nicht, vielleicht, wenn man sie sieht oder so, aber ich könnte jetzt auch nicht zuordnen, wo die hingehören.
Ja gut, aber wir sind auf jeden Fall mal vorsichtig optimistisch bei Die Höhle der Lügen und auch Heimlich verliebt ist jetzt was, was durchaus lustig sein könnte, aber auch ein bisschen creepy sein könnte. Ne?
Oh ja.
Aber Crazy Cast, da müssen wir dann nochmal drauf warten. Also da müssen wir vielleicht nochmal ein, zwei Briefchen rausschreiben an D-Max, dass das dann irgendwann vielleicht mal in der Zukunft produziert wird. Gut, wie würdest du denn heute die Folge bewerten? Wenn du jetzt so eine Skala hättest von 1 bis 5 Sternen, was würdest du geben heute für die Folge?
Ja, ich glaube schon eine 4, eine 5.
Ja, eine 4 wäre schlecht, dann treibt es unseren Schnitt noch weiter da unten bei Apple Podcasts. Also eine 5 wäre schon ganz zauberhaft, wenn das drauf springen würde bei euch.
Sternchen.
Am besten bewerten, 5 Sternchen, genau. Man kann uns auch folgen unter @fernsehenfa. Wo kann man dir denn eigentlich folgen bei Twitter? Hast du überhaupt einen Twitter-Account? Kann man dir da folgen?
Ich habe einen Twitter-Account, ja. Da heißt ich @blackbirdflyjk.
Okay, also ein einfacher, griffiger Name, den man auch sich auch mal ein paar Tage einprägen kann. Wird aber alles verlinkt sein in der Beschreibung übrigens. Da muss man einfach nur mit seinen Fingern drauf touchen und dann springt man direkt zu deinem Twitter-Profil. Ist das nicht was?
Das ist super.
Das ist ja Magie. Hashtag Fernsehen für alle, wenn es irgendwelche Fragen, Anmerkungen gibt oder auch Lob für diesen tollen ersten Auftritt von Lea, dann da bitte schreiben und ansonsten auch alles drum und dran, was man sonst so machen kann, bewerten und Rezension schreiben und so ein Quatsch. Das kann man alles machen. So, danke fürs Dabeisein für die erste Folge mit dir. War
danke, dass
toll.
Ich da sein durfte.
Ja, hoffentlich bald wieder. Wie gesagt, wir haben was vor mit dem großen RBTV-Special mal.
Das klingt super. Da bin ich gespannt drauf.
Du bist bestimmt auch gespannt, worum es in der nächsten Woche geht. Da geht es nämlich endlich um Normal People, die große Show, von der wir schon seit Wochen sprechen und Monaten sprechen, vor allem in Form von Nathalie. Deswegen auch keine allzu große Überraschung, wer da nächste Woche zu Gast sein wird. Außerdem machen wir das große Promi Big Brother Warm-up, dann halt wenige Stunden vor dem Start im Fernsehen, werden wir dann am Freitag da sein und ein bisschen sprechen über hoffentlich alle Kandidatinnen und Kandidaten, die dann bekannt sind. Jetzt sage ich Tschüss an Lea. Danke fürs Dabeisein.
Tschüss.
Tschüss auch an euch. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und ja, bis nächste Woche. Und jetzt könnt ihr eigentlich schon mal abschalten, denn jetzt passiert hier eigentlich nichts mehr. Tschüss.